Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Dritter Tag im Prozess gegen die drei Angeklagten im Fall Wirecard. Es geht um Betrugsvorwürfe bandenmäßigen Umfangs. Angeklagt sind der frühere CEO Markus Braun, der frühere Chefbuchhalter von Wirecard Stefan von Erfer und der, so heißt es immer, Statthalter, der Wirecard-Statthalter in Dubai, Oliver Bellenhaus. Und der ist zugleich Kronzeuge der Anklage. Bellenhaus hat heute Vormittag seine Sicht der Dinge vorgetragen. Zugehört hat Michael Watzke. Herr Watzke, Sie haben ziemlich lange zugehört.
Ja, denn es war auch sehr spannend. Das war ein Statement, das Oliver Bellenhaus vorgetragen hat und übrigens ein Statement, das er derzeit noch vorträgt. Etwa 90 Seiten lang, bis zur Mittagspause waren davon 50 Seiten vorgetragen. Und das, was Oliver Bellenhaus vorträgt, ist hochspannend, denn er hat im Detail beschrieben, wie dieses Vorgaukeln von Drittpartnergeschäften durch Wirecard, durch die Bande mit dem Kopf Markus Braun, so wie Oliver Bellenhaus behauptet, wie das funktionierte, wie er mit Janmar Salek, also Oliver Bellenhaus mit Janmar Salek, sich in ein Hotel in Dubai einmietete, um dort jahrelang, beziehungsweise an mehreren Wochenenden, jahrelange Geschäfte nachzuarbeiten mit einem sogenannten Datengenerator, also einem Softwareprogramm, das sich tatsächliche Daten von Wirecard, Kundendaten hernahm und die dann veränderte und so frisierte, dass am Ende ein angebliches Drittpartnergeschäft rauskam. Und Bellenhaus hat an einer Stelle gesagt, er war selbst überrascht, dass das die Prüfgesellschaften tatsächlich so übernommen haben. Denn diese Drittpartner, Al-Alam, Sanjo und PayEasy, die hätten teilweise gar nicht mal die Lizenzen gehabt, um diese Geschäfte durchzuführen. Bellenhaus bleibt dabei, diese Geschäfte gab es nicht, die waren erfunden. Und das hat die ganze Wirecard-Bande mit Bellenhaus, aber eben auch mit Braun, von Erfer und Masalek zusammen gemacht.
Dann ist Bellenhaus Darstellung zufolge Wirecard von Beginn an ein Schwindel gewesen und Markus Braun, der CEO, eben kein Opfer, denn das ist ja die Lesart, die zuletzt der Anwalt von Markus Braun vorgetragen hat.
Richtig. Und dieser Anwalt, Alfred Dierlam, hat das heute Morgen auch nochmal präzisiert und hat nochmal den Vorwurf erhoben, dass die Staatsanwaltschaft unsauber gearbeitet habe und viele Beweise gar nicht berücksichtigt habe. Die Staatsanwaltschaft hat das zurückgewiesen und hat gesagt, die Konten, die Alfred Dierlam, der Anwalt von Braun, vorgelegt habe als Beweis, die betreffen gar nicht die Drittpartner, sondern das seien andere Geschäfte. Also tatsächlich steht der Vorwurf weiter im Raum und Oliver Bellenhaus wehrt sich gegen diesen Vorwurf von Markus Braun. Er sitzt heute vor seinem ehemaligen Geschäftspartner, sagt immer Herr Dr. Braun. An einer Stelle ist ihm mal ein Markus rausgerutscht, denn alle haben natürlich damals sich geduzt. Das tun sie jetzt nicht mehr. Und Bellenhaus will auch heute noch im Lauf des weiteren Tages, dieses Gerichtstages, die Vorwürfe entkräften und präzisieren, warum es so gewesen sein muss, wie er behauptet und wie er als Kronzeuge der Staatsanwaltschaft aussagt, nämlich, dass diese Bande über Jahre hinweg beschlossen hat, die Anleger zu narren und Geschäfte zu erfinden. Und das Ganze sei über Jahre gelaufen und erst vor 2 Jahren aufgeflogen.
Oliver Bellenhaus ist wohl auch sehr deutlich geworden in dem, was er über den Charakter des Wirecard-CEO gesagt hat, oder?
Ja, er hat gesagt, das fand ich einen besonders memorablen Satz. Er hat gesagt, gemeinsam begangene Verbrechen, die schweißen zusammen. Und das habe bei den dreien auch stattgefunden. Er hat sich und den damaligen Chefbuchhalter Stefan von Erfer als die operativen Säulen für diese Manipulation bezeichnet, aber Markus Braun, das sei der Chef gewesen, der habe alles gewusst, der habe alles geleitet und der sei der Kopf dieser Bande, deren Teil eben auch Oliver Bellenhaus war.
Das, was Sie jetzt eben gesagt haben, geschildert haben über das Innenleben von Wirecard, also dieses Umgehen in der Firma, das klingt ja schon sehr nahe an dem, was es an Filmsatire über den Fall Wirecard gab. Ist das nur mein Eindruck oder hatten Sie auch das Gefühl?
Ich muss gestehen, dass ich bis jetzt noch keinen der fiktionalen Filme gesehen habe, die es gibt. Ich habe mich tatsächlich bis jetzt nur mit der Anklage der Staatsanwaltschaft und den Fakten beschäftigt. Deswegen kann ich den Vergleich nicht ziehen. Aber wenn man im Prozess sitzt und das hört, dann kann man nicht anders, als oft den Kopf zu schütteln. Manchmal ist das Realsatire, aber es ist bittere Realsatire. Denn hinter einem im Zuschauerraum sitzen all die Kleinanleger, die viel Geld verloren haben und die nicht glauben können, wie es in Deutschland möglich sein kann, dass ein DAX-Unternehmen Milliarden Geschäfte, Milliardengewinne erfindet und niemand merkt es und alle spielen mit. Und am Ende stellt sich heraus, das war ein einziger großer Betrug. Das ist wirklich Realsatire. Nur leider hat sie stattgefunden mit viel Schaden und viel Verletzungen für viele Menschen in Deutschland.